Ikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts.
Hey und herzlich willkommen. Manchmal hoffe ich ja, dass die Realität nur ein verrückter Traum ist. Dann wachst du auf und alles ist wieder gut. Doch aus dem amerikanischen Irrsinn gibt es derzeit kein beruhigendes Erwachen. US-Präsident Trump ist seit einem halben Jahr im Amt und fast jeden Tag haut er irgendwas raus, was für viele Menschen in Amerika üble Folgen hat. Und auch im Rest der Welt zündet er an allen Ecken. Wie üblich, wenn ein wahnsinniger Politiker am Werk ist, sind Frauen, Queere und Transmenschen, aber auch Kinder in besonderer Weise betroffen. Sei es von Trumps hässlichem Steuerpaket, sei es von seiner Einwanderungspolitik oder dass er die Gelder für humanitäre Hilfe im globalen Süden brutal kürzt. Grundiert ist die Politik des derzeitigen US-Präsidenten von einer tiefen Menschenverachtung und vor allem Frauen sind für ihn kaum mehr wert als für die Taliban. Dass Trump über viele Jahre ein Buddy des widerlichen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein war, passt ins Bild. Und genau wegen der Epstein-Affäre braut sich in den USA was zusammen. Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 37. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Gleich ein Gespräch mit einem Freund und tollen Kollegen, der in den USA lebt und arbeitet. Er hat Barack Obama und Joe Biden als Präsidenten erlebt und auch die erste Amtszeit von Donald Trump. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Eine Geschichte über den erfolgreichen Kampf von britischen Frauen, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr kennt das. Es gibt Freunde im Leben, die irgendwann einfach verschwinden. Und es gibt Freunde, die zwar ins Ausland verschwinden und sich nur selten sehen lassen, aber dennoch nie wirklich weg sind. Jürgen Frenznik ist für mich so ein Freund. Vor 18 Jahren ging Jürgen nach New York und arbeitet dort im ARD-Studio. Als ich ihn mal fragte, warum er dort schon so lange bleibt, meinte er, was mich an dem Land gleichermaßen fasziniert und auch wieder verzweifeln lässt, ist die Grundhaltung. Die zeigt sich in dem Satz, after all, tomorrow is another day. Morgen ist ein anderer Tag. Ein schöner Satz, das finde ich auch. Fragt sich nur, ob er tatsächlich noch gilt, wenn Donald Trump Demokratie und Menschenrechte in den Vereinigten Staaten nachhaltig geschreddert hat. Trotz allem habe ich es noch keine Sekunde, keine Minute und schon gar keinen Tag bereut, in den USA zu leben. Auch das hat mir Jürgen Frenznik einmal gesagt. Allerdings vor Trumps zweiter Amtszeit. Lasst uns doch mal hören, was er heute dazu sagt. Denn jetzt ist Jürgen aus New York zugeschaltet. Hallo Jürgen, wie schön, dass ich dich wenigstens per Bildschirm sehe. Wie geht's denn?
Hallo Bascha, mir geht's, wenn du mich fragst, gut. Ich bin gesund und munter und frohgemut. Wenn ich aus dem Fenster gucke, geht's mir nicht gut, weil die Welt, in der ich lebe, die Welt, in der wir alle leben, aber ganz besonders hier vor meinem Fenster, USA, New York, hat sich so ziemlich alles geändert, was irgendwann mal sicher war und angenehm war. Und würde man eine Überschrift wählen, dann würde man vielleicht sagen, gestern Freunde, heute Feinde. Aber das ist auch zu viel, weil das Leben geht weiter. Und das ist keine blöde Bemerkung, ist vielleicht eine blöde Bemerkung, aber es stimmt immer auch noch, tomorrow is another day. Wobei der Präsident hier schafft, dass man sagen muss, every minute is another day.
Das glaube ich du. Wäre es dann für dich nicht mal an der Zeit, aus den USA zu flüchten? Viele AmerikanerInnen tun es ja. Wird diese Auswanderungswelle öffentlich eigentlich diskutiert?
Das kommt drauf an, an welchem Esstisch du sitzt oder mit wem du dich unterhältst. Ich würde sagen, cum grano salis, im Großen und Ganzen wird das nicht diskutiert.
Also öffentlich in den Medien?
Nein.
Nein. Kommt es nicht vor?
Nein, es sind Ausnahmegestalten, wie der Professor Stanley beispielsweise, der nur weiß, Gott weiß, wovon er spricht, wenn er sagt, das ist hier ein neuer Faschismus. Trotzdem würde ich da ein Fragezeichen dran machen. Inzwischen sagt er, nach allem, was wir jetzt wissen, also wir haben ja gerade mal 6 Monate, am Sonntag waren es genau 6 Monate Amtsübernahme Donald Trump. Inzwischen ist das hier Faschismus. Alle Zeichen zeigen an, dass es ein Faschismus im Werden. Bin ich selber noch skeptisch, aber ich bin auch mir gegenüber skeptisch, weil ich denke, vielleicht siehst du es auch nicht genau. You don't see it coming. Ich erinnere mich immer, als ich 75 nach West-Berlin damals zog, da war im Haus eine alte Dame und das war die einzige ihrer Familie, die den Holocaust überlebt hatte, weil sie nach England als Kleinkind verschickt worden war. Der Rest der Familie, etablierte Berliner, akademisch, intellektuell, wohlständige Juden, sagten, nein, das geht nicht gegen uns, das sind nicht wir uns. Wir sind hier Anwälte, wir sind Teil der Gesellschaft. Also das habe ich im Kopf, ohne das jetzt überzustrapazieren und schon gar nicht mich zu vergleichen mit der alten Dame. Und ich bin auch vorsichtig, wenn ich denke, Faschismus, ist das hier Faschismus? Weil ich kann nach wie vor alles tun, was ich will. Und vor allem, Bascha, dieses Land ist immer noch ein lebenswertes Land. Es sprüht für Energie, es gibt nach wie vor kein Nein, you can do whatever you want.
Aber kann man doch nicht, das stimmt doch gar nicht. Du kannst zum Beispiel bestimmte Begriffe in öffentlichen Raum nicht mehr ohne weiteres benutzen.
Ja.
Also kann man nicht alles tun.
Guter Punkt. Die Gegenfrage wäre jetzt, ist das dann schon Faschismus?
Wie würdest du denn insgesamt die Stimmung im Land beschreiben?
In New York hast du vor allem Fassungslosigkeit. Und um die Situation zu beschreiben, vielleicht so angefangen, es gibt keine demokratische Partei. Und man würde vermuten, hier im Stammland oder in der Stadt, die immer nur demokratisch gewählt hat und im Kern demokratisch ist und im Selbstverständnis demokratische Partei ist, das ist so ein bisschen wie in guten alten Zeiten das Ruhrgebiet. Du konntest einen Besen hinstellen, wenn da SPD drauf stand, wurde der gewählt und das war auch nicht falsch. Du hörst sie nicht mehr. Sie sind nicht mehr da. Sie schweigen. Sie sind verschwunden. Du denkst als mit einem deutschen Reisepass, hey, das ist ja noch schlimmer als eine SPD bei 16%. Die sind immerhin noch in der Regierung. Hier sind sie weg.
Haben die Demokraten sich selbst geschreddert?
Ich würde sagen, ja. Und das ist jetzt nicht Victim Blaming, aber für mich ist es wirklich so, die Gleichung heißt, nicht Trump hat verloren, sondern die Demokraten haben es vergeigt.
Durch ihre Kandidatin Kamala Harris?
Auch, aber es war eine ganze Mischung. Natürlich war die Fokussierung auf Leute, ihr müsst eine Frau wählen, weil das ist die bessere Wahl. Das hat bei einem Großteil im Übrigen auch der Frauen nicht verfangen. Und es war auch einfach, man soll es sich nicht zu einfach machen, Bascha, aber it's the economy, stupid. Und die Biden-Regierung, für vieles wurde sie fälschlicherweise geschlagen, aber die Wirtschaftsdaten waren nicht gut und die Inflation galoppiert. Wohnungen sind unbezahlbar. Alles Stichworte, die du aus Europa wahrscheinlich auch kennst. Mhm. Und vor allem, und da muss ich mich an meine ersten Politikvorlesungen ehedem an der Uni erinnern, als der Professor sagte, eine Demokratie übersteht fast alles. Sie übersteht nie Kontrollverlust. Wenn ihre Basis, die Wähler, die Menschen, glauben, dass der Laden nicht mehr zusammengehalten wird, ich sage mal nicht geführt wird, aber zusammengehalten wird, dann laufen die davon und rennen jedem in die Arme, der verspricht es, anders, besser zu machen. Und genau das ist passiert.
Das ist doch so ein typisches Trump-Narrativ, dass der ganze Staat nichts mehr taugt, dass die Institutionen nur noch für bestimmte Leute da sind, dass alle korrupt sind. Ich meine, das sind doch Verschwörungstheorien.
Das sind, was Trump und seine Leute bemühen, das sind Verschwörungstheorien. Aber ich fürchte, noch die blödest, raffinierteste Verschwörungstheorie funktioniert nur mit einem, meinetwegen hauchdünnen, aber mit einem Anteil Realität. Wenn du bedenkst, unter Obama wurden mehr Migranten, illegale Migranten abgeschoben als unter Biden. Und Obama ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt im Generalverdacht, dass er ein besonders migrations- oder fremdenfeindlicher Präsident gewesen sei. Das ist da unten einfach in Texas, das ist an den Grenzen einfach Kontrollverlust gewesen. Und vielleicht ein bisschen griffiger, ich habe zwei Bars.
Wo du abends trinken gehst.
Genau. Gebe ich auch zu, ich trinke gerne ab und zu, after six. So, in diese beiden Bars aber insbesondere gehe ich deshalb, also die beiden wähle ich, weil da hast du es mit Wall Street Leuten zu tun. Immer noch mehrheitlich Männer, die sind meistens so um die 40, das ist so mittleres Management, da sind wir so bei 150, 200.000 Dollar im Jahr. Plus ein Bonus, also die sind nicht super reich, aber die sind vermögend und die fühlen sich unendlich kraftvoll.
Und das gefällt dir und deswegen gehst du dahin?
Nee, weil du kommst sofort ins Gespräch, in jeder Bar im Zweifelsfall, in jedem Restaurant. Und weil ich wissen will, wie ticken die? Und die waren kurz nervös und jetzt sind die aber völlig entspannt und erfreut und sagen sich, läuft doch super der Laden, weil sie sehen, die IT-Industrie, die großen Tech-Companies prosperieren ohne Ende. Sie sagen, America leads und niemand kommt uns auch nur nahe in unserer ökonomischen, technologischen Führerschaft. Und du spürst so einen neuen Nationalismus nach der Methode, wo ist denn das Problem? Wir sind vorne, wir sind oben und die meinen dann auch sich in Person. Und auf einmal, und das sind die gleichen Leute, die ich noch vor zwei Jahren im Zweifelsfall sagte, ja, Trump auf keinen Fall, was soll denn der Blödsinn, ist doch alles doof und bescheuert und irrational und dumm und below my pay grade. Jetzt sagen sie, he's the boss, he's doing great.
Ja, aber sie gehören doch dann auch zu der Gruppe, die zum Beispiel von dem Steuerpaket von Trump profitieren werden.
Ja.
Und das ist doch dann kein Wunder. Also ich meine, wenn er es den Reichen gibt und den Armen nimmt, dann sagen natürlich die Reichen, wunderbar, was er macht.
Jetzt könnte ich kleinrechnerisch einwerfen, das ist Mittelstand. Die Jungs, die ich da gerade zitiere, das sind nicht deren Bosse, aber es stimmt schon. Ich meine, ohne jetzt sarkastisch zu werden, wenn ich eine Hoffnung habe, dann ist es nicht die, dass bei den Midterms die Leute einfach sagen, oh nee, jetzt wählen wir den aber ab oder jetzt machen wir die wieder klein, sondern die Hoffnung ist, Hoffnung in großen Anführungszeichen, dass in der Tat die Auswirkungen dieser Zollpolitik die Preise weiter treiben, noch mehr treiben, schneller, teurer treiben. Und das war schon immer und das war schlussendlich auch der Grund, warum er die letzten Wahlen gewonnen hat, weil die Leute sagten, das Leben ist zu teuer, das will ich so nicht, jetzt wähle ich das Gegenteil.
Ich würde gleich nochmal auf das Steuerpaket zurückkommen, aber vorher noch eine andere Frage, weil wir ja einen kleinen Disput darüber hatten, was darf man denn alles noch sagen? Land of Freedom. Gerade ist ja die Late-Night-Show des Satirikers Stephen Colbert von seinem Sender CBS abgesetzt worden. Und auch, weil er kein Freund von Trump ist und eine Bemerkung gemacht hat, die dem Sender in dem Zusammenhang nicht gefallen hat. Wie groß ist denn inzwischen dieser Kotau, dieses sich Kleinmachen der Medien vor Trump?
Das Kleinmachen ist gigantisch groß. Und es ist umfassend. Und es ist schleichend, aber es ist spürbar und es wird immer unverhohlener, immer unausweichlicher. Also es stimmt natürlich, dass die Late Nights, wie fast alles im klassischen analogen Fernsehen, enorm Zuschauerschwund haben, kaum mehr Werbung, also Erlöse einspielen aus Werbung.
Und sind ja, weil CBS ja gesagt hat, er wird nur abgesetzt, weil seine Einschaltquoten nicht stimmen.
Das stimmt alles, aber es stimmt eben auch, und das glaube ich wirklich, kannst du nicht aus dem Blick lassen, Colbert war sein bester, sein härtester, sein unnachgiebigster Kritiker, und das ist jetzt ein paar Tage nach dem Versuch der CBS-Muttergesellschaft einen Milliarden-Merger, Zusammenschluss mit einer anderen Company bei der Aufsichtsbehörde durchzukriegen. Das ist genau in dem zeitlichen Zusammenhang passiert. Das ist kein Zufall. Oder, weiß ich, ich fand es schön, der ist ja der Nachfolger von David Letterman, dieser Late-Night-Ikone, und Lettermans langjähriger Chefproducer sagte dazu nur, you know what, if it walks like a duck, it is a duck. Also wenn die ganzen Beobachtungen einfach so aussehen, als ob er gecancelt wurde, rausgeschmissen wurde, gekillt wurde, weil er der Trump-Kritiker war, dann war das auch der Grund. Ende der Durchsage.
Und wie ist das mit dem Signal in die Öffentlichkeit? Weil ich meine, wenn so eine prominente Figur einfach abgesägt werden kann, weil sie ein Trump-Kritiker ist, dann muss doch jeder Einzelne Angst haben, irgendwie das Maul aufzumachen.
Ich habe Global Entry. Ich muss also bei der Immigration, wenn ich zurückkomme, ich fliege nach wie vor regelmäßig rein und raus aus den Vereinigten Staaten, muss ich nicht am Officer vorbei, sondern ich laufe einfach an der Kamera vorbei, it's face recognition und ich bin drin. Dieses Global Entry ist ein Privileg, das kann jederzeit entzogen werden, das war schon immer so. Nur wenn ich jetzt zurückkomme, ich bin letzte Woche zurückgekommen aus Frankreich, dann laufe ich mit gemischten Gefühlen auf die Kamera zu. Und ich habe vorher, das war die Reise davor, also im März, hat mir die UN, weil ich bei der UN akkreditiert bin, ein langes PDF-Dokument geschickt, was ich alles bitteschön vor der Einreise von meinem Handy zu löschen hätte, in meinem eigenen Interesse, um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, unter anderem UN-Mails und solche Dinge.
Oder den Begriff Gender zu benutzen.
Natürlich machte ich das besorgt. Natürlich bist du da unruhig. Natürlich ist der kleine Frenznik da nach wie vor aufrecht. aber innerlich
und brav.
Aber sagen wir vorsichtig, mit erhöhter Leibestemperatur.
Trotzdem hast du doch vorhin gesagt, ich kann alles machen und alles sagen.
Ja, weil ich bin ja durchgekommen und natürlich sagt der Officer, nicht natürlich, und der Officer sagt nach wie vor, welcome home. And yes, it still feels like coming home. Ich will nicht ausweichen, weil du hast mich an dem Punkt, wo ich täglich gerade nicht mehr weiß, wie sehe ich Dinge, wie verstehe ich sie, wie muss ich sie einordnen, wo ist der Hintergrund, wo ist die Logik. Mein eigenes Koordinatensystem ist so erschüttert, dass ich ständig hinterfragen muss. Sehe ich das richtig, sehe ich das falsch? Unterschätze ich das, überschätze ich das? Muss ich das einfach mal kurz übergehen nach der Methode, warte mal, die nächste Wolte ist eine ganz andere Richtung oder so? Das ist generell gesagt. Es ist wie wenn ich auf einem schwankenden Waldboden, also weißt du, wo du weißt, es ist noch kein Moor, du sinkst noch nicht direkt ein, du wirst ja jetzt nicht direkt versaufen.
Aber du weißt nicht, wo die Schwachstellen sind, in denen du versinkst.
Exakt. Und du kannst jederzeit auch in ein Loch fallen und da wird dann unten ein spitzer Pfahl sein und dann bist du das gekillte Deer in der Grube. So, das hast du. Und neulich sagt ein kluger Mensch, die Macht von Tyrannen ist die Angst, die sie
genau. Darum
ja,
geht
es. Und die also wenn du jetzt nicht völlig wirklichkeitsfremd bist, dann hast du vielleicht nicht Angst, auch weil das hier German Angst ist ja immer mit einem Twinkle in the Eye dann schnell formuliert hier, aber du bist besorgt und das ist noch die geringste Ebene von Pulsschlag. Doch das schon gleichzeitig, ich war auf einer Hochzeit, Kinder von Freunden, der ist, glaube ich, in der Google-Hierarchie ziemlich, ziemlich weit oben. Junger Mann, Anfang 30, die Braut dazu, ähnliches Alter, Zwillinge, inzwischen angekommen, und in Palo Alto, völlig andere Welt. Couldn't care less about a president. Die machen da alle und ich führe die gar nicht vor. Das sind die Kinder von Freunden. Ich mag die Präsenz, Verlaufsform und das waren wunderbare Tage mit denen allen. Aber die sagen, es interessiert uns nicht. Wir machen unser Ding. Wir stellen die Wolke für den überwiegenden Teil der Menschheit dar. Ohne unsere Cloud geht nichts. Und der Nachbar von Facebook und der Nachbar von Apple und die Nachbarin von Schlag mich tot. Wir sind auf dem Feld der AI. Die sagen, damit definieren wir die Welt, so ein bisschen nach dem alten dummen Männerspruch von mir doch egal, wer unter mir Chef ist. Und das ist deren Selbstverständnis. Und die agieren nicht nur so, sondern die liefern sich jeden Tag den faktischen Beweis für ihr Selbstverständnis. Also die liefern den Unterbau für ihren eigenen Überbau. Jetzt unter Trump noch viel ungestörter. Und wir reden nicht von den Steuern, wir reden davon, dass keine Reglementierung kommt. Die werfen sich weg vor Lachen, wenn sie an die EU denken. Und die sagen sich, hey, okay, Harvard hat vielleicht ein Problem, aber ehrlich gesagt, kein großes Problem. Und deshalb nach München gehen mit euren Vorschriften, ihr seid doch völlig verrückt.
Aber wie ist das denn für dich als Journalist, Jürgen? Also du berichtest über ein Land, in dem der Präsident quasi jeden Tag irgendwelche Nachrichten produziert. An einem Tag will Trump ein Footballteam zwingen, seinen alten rassistischen Namen wieder zu übernehmen. Am nächsten will er vom Wall Street Journal 10 Milliarden Euro Schadenersatz oder er droht dem Rest der Welt mit horrenden Zöllen. Da ist von durchgeknallt bis gemeingefährlich und bedrohlich ja alles drin.
Come on, Trump weiß eben, wie man sein Publikum unterhält. Jeden Tag eine kleine Sprengladung zünden.
Dumm, tschick. He's Mr. Know-it-all.
Na klar, Trump redet viel, wenn der Tag lang ist. So sind die Leute ständig mit ihm beschäftigt und bleiben schön bei der Stange. Würde ich auch so machen, wenn ich Präsident wäre. Und wenn du sagst, das ist durchgeknallt, ist mal wieder typisch für dich. Immer lustig von oben herab, immer über die einfachen Leute lästern, weil sie so jemanden wie Trump gut finden. Für wie blöd hältst du die Leute eigentlich? Natürlich lachen sie auch über Trump, aber sie haben ihn doch nicht gewählt, weil er ein Clown ist, sondern obwohl er ein Clown ist. Vor Trump hat sich doch niemand um die verlassenen weißen Wähler gekümmert. Den US-Demokraten war es doch egal, dass die gesellschaftlich völlig abgehängt waren. Und warum wohl wurde Trump diesmal auch von sehr vielen Latinos und schwarzen Männern gewählt? Meinst du, denen gefällt, dass er ein Rassist ist? Nee, sie hoffen darauf, dass es ihm mit Trump wirtschaftlich besser geht. Außerdem imponiert ihnen, dass er ein ganzer Kerl ist. Einer, der es versteht, super Deals zu machen.
Was sagst du denn zu unserem Mansplainer, Jürgen? Wir haben ja vorhin schon von dem üblen Steuerpaket geredet, das Trump auf den Weg gebracht hat. Schon der Name Big Beautiful Bill ist für mich die typische Trump'sche Mischung aus Größenwahn und Infantilität. Die geplanten Steuersenkungen, ich finde, das ist ganz eindeutig, machen die Reichen in den USA noch sehr viel reicher und die Armen noch ärmer. Aber wie passt das denn damit zusammen, dass Trump ja hauptsächlich die angeblich verlassene weiße Wählerschaft erreichen will? Die hofft doch auf wirtschaftliche Verbesserung. Du hast es ja vorhin auch noch mal gesagt.
Das ist die Wette, auf deren Einlösung wir gespannt sein dürfen, aber was das Mansplaining angeht, es ist ja nicht nur Mansplaining. Also ich meine, man kann rechnen, wie man will, aber es waren 52% der weißen Frauen, 38% der hispanoamerikanischen Frauen und 37% der Frauen unter 30, die sich am 5. November für Trump in der Wahlkabine entschieden haben. Und es ist immer auch noch so, ja, es war nur eine knappe Mehrheit, aber es war eine Mehrheit. Weißt du, ich habe Bekannte, die sagen, nee, das war ja, wenn man die Wahlbeteiligung richtig betrachtet, waren es ja nicht mal ein starkes Viertel an Wählerstimmen. Das ist Quatsch, weil natürlich kann ich mir es hinrechnen, wie ich will, aber mein Satz, meine Wahrnehmung, und es ist egal, ob das hier in New York ist oder ob es in Kansas ist oder irgendwo sonst auf dem Land, noch ist die Mehrheit erstmal überzeugt, dass sie nicht falsch gewählt hat. Und es gilt immer noch der Grundsatz: No pain, no gain. Also du musst erstmal ein paar Schmerzen hinnehmen, damit du ein höher gestecktes Ziel erreichst. Noch schlucken sie, dass die Preise nicht sinken. Sie sind aber infolge der Tariffs auch noch nicht gestiegen. Und für Europäer inklusive meiner selbst immer schwer zu begreifen, dass die Reichen noch reicher werden, ist hierzulande
nichts Schlimmes.
Ich sage vorsichtig, nicht das Problem, wie wir es in Europa verstehen, sondern ist, wie du sagst, es ist nichts Schlimmes. Im Gegenteil, hey, wenn der reich werden kann, ich kann das auch.
Ja, aber das bricht sich doch an der Realität. Also, wenn ich bisher wenig Geld hatte und auf Medicare angewiesen war und jetzt plötzlich keine Gesundheitsversorgung mehr habe, dann kann ich doch nicht sagen, okay, ich halte das aus oder bis sozusagen das, was Trump verspricht, greift, bin ich tot.
Wir sind ja unter uns und
natürlich und hoffentlich Tausenden von ZuhörerInnen.
Genau und wir sprechen ja ungeschützt und deshalb sage ich jetzt mal, das Gesundheitssystem, logischerweise aus europäischer Sicht, aus deiner, meiner Sicht, aus einer klugen, rationalen, aus einer aufgeklärten Sicht, ist eine Katastrophe, war es immer und wird jetzt noch viel schlimmer. Aber du hast hier auch etwas, was man, und das meine ich gar nicht euphemistisch oder irgendwie sonst Sand in die Augen streuend, du hast ja auch sowas wie eine Fürsorglichkeit, die in der Community entsteht. Also das geht los mit, dein Kind taucht nicht in der Schule auf und sofort ruft eine Nachbarin, ein Nachbar an und sagt, hey, was ist bei euch los? Und es stellt sich raus, einer der Eltern liegt irgendwie mit Fieber im Bett, zack, am Nachmittag kommt der Meal Trail, es ist in der Nachbarschaft gekocht worden. Für die Freunde, für die Nachbarn, die müssen gar nicht befreundet sein. Und vor Jahren, der Toningenieur, mit dem ich super gerne und immer wunderbar zusammengearbeitet habe, erleidet einen Schlaganfall unter der Dusche, ist halbseitig gelähmt, kann seiner Arbeit nicht mehr nachgehen. Da greift hier kein noch so löchriges Sozialsystem, der fällt einfach durch. Was passiert? Der hat in einer Band gespielt, also amateurmäßig, und die Band macht seit Jahren alle 14 Tage ein Benefizkonzert und auf diese Weise wird Geld eingespielt, sodass der seine Haushaltshilfe und seinen Rollstuhl und was auch immer mitfinanzieren kann.
Aber das ist doch nichts, worauf sich die Menschen verlassen können.
Das sind doch nur
Almosen.
Das sind Almosen, aber das funktioniert und das funktioniert verlässlich und das ist auch das Selbstverständnis. Wir sind unter uns. Das ist alles, ich sage das, weil ich es wirklich so erlebe, aber es ist mir dennoch, und das ist kein Widerspruch, es ist genau dagegen, das Gegenteil ist politisch richtig, die Menschen aber nehmen es zunächst mal als ihre Verantwortung und I-can-do-Situation an. Und damit musst du rechnen. Du musst damit auch rechnen, dass hier grundsätzlich der Staat als, und wir sind nicht bei den Verschwörungs- oder den Narrativen von Trump, Deep State und so, erstmal empfindet die Durchschnittsamerikanerin den Staat als, ja gut, solange der mich in Ruhe lässt, ist mir egal. Überflüssig, nicht notwendig, die sollen sich in Washington irgendwie raushalten. Du regelst dein Leben vor Ort. Das ist ein unglaubliches Maß an Freiheit, solange du kein gebrochenes Bein hast. Und es ist die Kirchengemeinde oder der Nachbarschaftsverbund, der sich darum kümmert, dass du deinen Gips da dran kriegst, dass der Arzt bezahlt wird.
Aber ich meine, wie viele Millionen Menschen fallen da raus, genau aus diesem System, aus diesem Almosensystem?
Ja. Zwei Impressionen sagen akademisch Menschen zu mir, bei euch funktioniert es doch auch nicht. Ihr habt jeden voll versorgt und jetzt kollabieren eure Systeme. Guckt ihr England an, National Health Service, guckt ihr Frankreich an und jetzt sogar bei euch super fleißigen, reichen, klugen, smarten Deutschen. Hey, it collapses. Ein Ding. Das andere Ding ist, hier in meinem Haus ein Uber-Fahrer. Ich lache nicht über den. Es ist nur so ridikül, was gleich als ernsthaft von ihm mit Überzeugung vorgetragene Reflexion auf die Situation kommt. Der sagt, Obamacare, das ist doch, sorry, scheiße, weil ich kann es doch gar nicht bezahlen, sage ich zu ihm. Ja, aber das ist doch die erste und einzige Möglichkeit bislang, dass du deine zwei Kinder, sagt, die sind gesund. Na, sage ich, ja, aber
wie lange noch?
Wie lange noch? Beziehungsweise, hey, und deine Frau oder du sind auch gesund. Na, sage ich, okay, aber ich denke dann, Frenznik, jetzt mal geschwind scharfsinnig, kommst du mit dem guten Argument um die Ecke. Du hast doch eine Autoversicherung, obwohl du gerade keinen Unfall machst, aber du könntest. Da, was völlig anderes hat er. Mann, da sieht man, wie versponnen du bist. Da kann doch jeden Moment was passieren. Es sind doch lauter Rindviecher unterwegs, außer mir. Natürlich brauche ich eine Versicherung. Da sage ich, ach, und Gesundheit hat er. Nee. In meiner Familie gibt's das nicht. Ich gebe auf. Also lass
ja,
mich
da gebe ich auch auf. Na? Das so. Geht mir nicht in den Kopf.
Nein, das ist auch, das kriegst du auch nicht, das kriegst du auch nicht in den Kopf. Und es wird jetzt auch nicht rationaler, wenn man das beschreibt. Und mir ist das auch klar. Ich will dir nur, das sind diese Paradoxa, mit denen du hier es zu tun hast. Und dann kommt noch hinzu, das hat auch nochmal ganz am Anfang von unserem Talk Kamala Harris, die Frauen. Wir haben alle, glaube ich, und ich sage bewusst wir, weil ich mich damit einrechne, klar, wir haben völlig unterschätzt, wie groß, wie zahlen und wie überzeugungsmäßig mächtig der konservative Teil in der US-Bevölkerung eben ist. Nicht nur, dass die Mehrheit auf dem Land lebt und nicht urban ist und nicht weltoffen und liberal thinking, sondern die sind auch bibelfest, die sind in ihrer weißen Welt nicht befangen, sondern fühlen sich da so sicher und aufgehoben. Es ist bei seinem ersten Term war die Debatte um die All-Gender Bathrooms, also Toiletten für alle, war wichtiger als jedes rationale, ökonomische, politische Argument, ob Multilateralismus, ob Wirtschaftsbeziehungen, ob Bildungssystem, Gesundheitssystem, die verdammten Toiletten für alle. Und jetzt regt die Mehrheit mehr auf, dass Transgender-Menschen im Frauensport antreten können, sollen, dürfen, müssen, als der Eierbeiß. Das hört sich nicht nur bescheuert an, das ist voll bekloppt, aber das ist the moral majority.
Dann lass uns doch nochmal bei den Frauen bleiben. Wir sind ja hier in einem feministischen Podcast. Also
absolut.
Zum Beispiel, was das Gesundheitssystem angeht. Es gibt ja nun mal Situationen für Frauen, zum Beispiel, wenn sie Kinder bekommen, da sind sie noch ganz anders als Männer auf ein funktionierendes Gesundheitssystem angewiesen. Reden Frauen genauso wie dein komischer Uber-Fahrer? Oder redest du nur mit Männern in der Bar oder in der Nachbarschaft?
Nee, es gibt in der Bar, sogar in der Bar gibt's Frauen, es gibt auch an Wall Street Frauen. Also in meinem Umfeld, Stichwort Bubble, kann man sich eine ordentliche Geburtsvorbereitung und eine sichere, jedenfalls nach medizinischen Standards, sichere Geburtsniederkunft einfach leisten. Punkt.
Und dann kümmert einen nicht, wenn es Millionen von Frauen gibt in den USA, die das nicht können.
Exakt, ohne sie jetzt zu Egoistinnen oder Egoisten zu machen, aber erstmal geht es natürlich darum, ich will gesund die Geburt absolvieren und ich möchte ein gesundes Kind oder wir möchten ein gesundes Kind. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn es jetzt suffisant wird, dann kommt natürlich schon übrigens, also so mit Blick auf mich, mit Fingerzeig dann, bei uns kriegen die Mehrheit auch der akademischen Paare immer noch 1 bis 2 Kinder, spätestens mit 30 sitzen da 2 Zwerge mit am Tisch. Und bei euch, ihr kriegt alles bezahlt und ihr habt sinkende Geburtenraten.
Naja, das liegt vielleicht daran, dass es auch in Deutschland mit der Gleichberechtigung noch nicht so weit her ist. Ich bin ja immer der Meinung, wenn es kein Care Gap gäbe, wenn es kein Pay Gap gäbe, dann sähe das alles anders aus. Aber sag mal, bei dieser Frauengeschichte, es gibt ja jetzt so einen Skandal rund um Trump, die sogenannte Epstein-Affäre. Also für alle, die nicht mehr genau wissen, was mit Epstein los war. Das ist ja ein Sexualstraftäter, der minderjährige Frauen missbraucht hat und mit dem Trump selbst über viele Jahre verbandelt war. Und Die Anhängerschaft von Trump ist ja jetzt sehr unzufrieden mit ihrem Präsidenten, aber nicht etwa, weil er mit Epstein befreundet war, sondern weil er im Wahlkampf verkündet hat, das sind alles miese Demokraten, Kinderschänder unter den Demokraten, die mit Epstein zu tun hatten, und ich werde das alles gnadenlos aufdecken. Jetzt ist es aber nicht so weit her mit der Aufdeckung. Also ihnen ist es letztlich offenbar egal, was Epstein Mädchen und Frauen angetan hat und was ja durchaus auch zu Trumps Frauenbild passt und dass er damit möglicherweise zu tun hatte. Wichtiger ist ihnen, dass die Elite, um die es hier geht, vorgeführt wird.
Es ist ein bisschen wie bei Goethes Zauberlehrling. MAGA, Trump, seine Anhänger haben diese Epstein Causa so gespielt im Wahlkampf und davor und danach, dass er jetzt das Problem hat, dass ihm es auf die Füße fällt. Und es geht nicht um Schuld und Sühne, sondern es geht um Glaubwürdigkeit. Die Erzählung, der Narrativ, die zu Teilen vermutlich völlig überspannte Erzählung, dass Epstein allen, vor allem den demokratischen VIPs, hätte deren Päderasten und sonstige Unlüste ermöglicht. Diese Erzählung, die würde jetzt gerne überprüft werden, indem die Akten freigegeben werden, was er ja versprochen hat. Und jetzt gibt er die Akten nicht frei. Und jetzt auf einmal, nicht weil er mit Epstein irgendwann mal befreundet war, ihm möglicherweise auch eine bisschen frivole, oder das bisschen streichen wir, eine frivole Geburtstagskarte geschickt hat, sondern...
Und möglicherweise sich an pädophilen Umtrieben beteiligt hat.
Ja, nein, das alles fällt nicht so sehr zumindest in die Waagschale wie die Frage, gibt die Akten frei? Und jetzt merkt das erste Mal, was es heißt, wenn man so ein entfesselt, der kann dich dann auch selbst wegfegen. Absurderweise oder irrsinnigerweise, aber tatsächlich ist das gerade für ihn eine, ich will nicht sagen komparativ größere Bedrohung als die Tariffs und alle Folgen, sondern das ist einfach im Moment gerade ein Problem, was er nicht von der Backe kriegt. Und sie versuchen es ja. Also ich meine, er hat jetzt um ein paar Milliarden seinen eigentlich zumindest vom Geiste her engen Freund Murdoch und der Wall Street Journal verklagt.
Genau, das sind die 10 Milliarden, von denen wir vorhin sprachen.
Genau, also er greift zu jedem Mittel, was als Feuerlöscher auch nur ansatzweise taugen könnte, und der Brand wird immer größer.
Also eine Zeitung hier hat geschrieben, es herrscht Krise im Weißen Haus, es herrscht Ausnahmezustand, Trump hat alles vermasselt mit Blick auf das letzte halbe Jahr, dass er gerade im Amt ist. Würdest du auch so weit gehen, von einer schwerwiegenden Krise für Trump zu reden?
Also ganz so optimistisch bin ich nicht. Die Headline würde ich jetzt nicht gewählt haben. Aber er hat da gerade ein Problem. Und es ist, wenn du so willst, achselzuckend ironisch, es ist typisch Trump, dass er über diese Causa ausgerechnet darüber, nicht über Tariffs, nicht über the Big Beautiful Bill, sondern dass er über so ein, das ist hier ein Krimineller.
Es geht um pädophile Verbrechen.
Ja, natürlich. Und auch das eins der Hauptopfer hat sich jetzt gerade in diesem Frühjahr umgebracht, ewige Zeiten später. Also das ist ja kein Kavaliersdelikt, ne? Und trotzdem sagst du dir, darüber hat er jetzt so Schwierigkeiten, über all die anderen Dinge redet kein Mensch. Es ist ein bisschen, wie neulich sagte eine Gesprächspartnerin, ist doch außer Frage, der würde bei uns nicht eingeladen werden fürs Abendessen. Aber wir brauchen einen, der in Washington aufräumt.
Mhm.
Also du willst der Hired Gun, du willst den Killer, bezahlst du, aber du willst ihn natürlich nicht in deinem Hause haben. Gute alte Mafia, Krimi-Tradition, Hollywood. Also es ist ja immer so ein bisschen unangemessen, wenn man mit so flapsigen Vergleichen kommt. Und außerdem stimmt natürlich grundsätzlich, ich weiß ja, dieses alte schöne Paradoxon von Epimenides, dem Kreter, alle Kreter lügen. Also alle Sätze, die mit alle anfangen, sind alle falsch. Ich kann dir nur Impressionen schildern und die sind in sich widersprüchlich und die haben bestenfalls ein großes Korn Wahrheit, da würde ich schon drauf bestehen, das haben sie. Aber ob die jetzt zueinander gelegt diese Impressionen ein Bild geben, ich bezweifle es, und ob sie ein stimmiges Bild geben, das schon gar nicht.
Aber hast du denn eine Erklärung dafür? Ich kapiere es einfach nicht. Die USA waren lange ein Vorreiterland für Frauenrechte. Wie kann es sein, dass so vielen AmerikanerInnen Trumps Sexismus und Frauenfeindlichkeit wirklich egal ist? Ich meine, auch die Männer, um die es geht, und du hast ja auch selbst darauf hingewiesen, wie viele Frauen ihn gewählt haben, aber auch die Männer haben schließlich Frauen, die haben Töchter. Es kann ihnen doch eigentlich nicht egal sein.
Es kann ihnen nicht egal sein, aber was ihnen tatsächlich nicht egal war, war, dass sie von den Demokraten von oben herab besserwisserisch und mit einer Spur von die verachten uns behandelt wurden. Und die sind konservative Frauen, konservative Menschen, sind im Zweifelsfall, und ich fürchte zu Recht, allergisch, wenn man ihnen Vorschriften versucht zu machen. Und die haben sich majorisiert gefühlt. Nochmal so ein Splitter aus Unterhaltungen. Sagt, hier meine, das ist in dem Fall wirklich die Nachbarin oben in Maine. Maine ist sowas wie der Schwarzwald. Maine ist sowas wie Schleswig-Holstein. Also man macht da Urlaub. Das ist New England. Da ist die Welt scheinbar noch in Ordnung. Das könnte auch in einer Vorabendserie die Kulisse sein. Und natürlich, der Mann ist Sheriff. Die Frau dazu, Mutter dreier halbwüchsiger Kinder, ist Hausfrau und erzieht diese Kinder, weil natürlich kann sie sie nicht in die Schule schicken, weil da wird ja die Schöpfungsgeschichte nicht erzählt und das ist unchristlich, also Darwinismus. Gleichzeitig sind das die freundlichsten Menschen der Welt und die finden es total spannend, dass ich andere Ansichten habe. Sagen aber im Zweifelsfall, und das ist der Punkt, weißt du, wir lassen dich doch dein Leben leben. Nur du und deinesgleichen, ihr versucht, uns in unser Leben reinzureden. Wir sollen nicht mehr beten dürfen. Wir sollen schwule und lesbische Ehen akzeptieren. Wir sollen akzeptieren, dass anders als Gott es geschaffen hat, es mehr als zwei Geschlechter gibt. Und dann kommt natürlich noch der Annex mit, die Frau sei dem Mann untertan, was im Übrigen die Frau sagt in dieser Unterhaltung. Und das ist jetzt nicht auf den Punkt als Pointe erzählt, sondern das ist so schwierig.
Welche Rolle spielen denn dann in dem Zusammenhang die Threadwives, also die Frauen, die eine regelrechte Kampagne gegründet haben, um das traditionelle Frauenbild und die Unterordnung der Frau unter den Mann zu propagieren? Die Frau, von der du aus Maine gerade sprichst, die hört sich ja so an, als würde sie dazugehören.
Wenn wir sie fragen würden, habe ich jetzt übrigens nicht, würde ich sie nein sagen, weil das würde sie für eine Modeerscheinung halten. In dem Punkt schließe ich mich ihr dann auch an. Das ist mehr so die Social Media Komik auf dieses konservative Frauen, Menschen, Familienbild. Also die treiben das sozusagen auf die Spitze. Das ist ja auch ein Teil, wenn du es jetzt soziologisch betrachtest, die sind in der Regel hochgebildet, also vom Ausbildungsgang her, die kommen aus vermögenden oder befinden sich in vermögenden Verhältnissen. Das alles würde für meine Nachbarn nicht jetzt ohne weiteres zutreffen. Das ist eher kleinbürgerlich, unterer Mittelstand, würden wir nach deutschen Verhältnissen sagen. Ne? Aber vom Kern her, vieles in der Wahrnehmung, so wie ich rausgehe aus New York, ist, dass es mich erinnert, schau, jetzt müssen wir das mal kurz ehrlicherweise sagen, ich bin Boomer, also Ende 50, Anfang 60 aufgewachsen. Und diese ersten Wahrnehmungen sind die ganz frühen 60er Jahre in Süddeutschland. Und ganz oft denke ich 2025, auch wenn ich in Kalifornien meinetwegen unterwegs bin, also Hightech par excellence, denke ich, oh, guck mal, Frenznik, du bist wieder zurück in der Post-Adenauer 50er, 60er Jahre, Kiesinger Zeit, Kleider, Jacken, die Kinder grüßen. Im Bus wird aufgestanden, wenn ich den Bus besteige, weil der alte Mann braucht einen Sitzplatz. unterschätze es nicht. Ich hab's nicht jetzt an dich, das, wer wäre ich dir, das vorzuschreiben, aber ich sag's mehr zu mir. Ich hab's völlig unterschätzt, wie stark konservatives Selbstbild und Familienverständnis in diesem Land ist. Und wieder einer dieser Widersprüche, jedenfalls für mich nicht auflösbar, gleichzeitig gehen sie arbeiten. Übrigens anders als die Dreadwives, allein schon, weil du musst. Die alte Faustregel gilt. Ein Job für das Haus, ein Job für die Kinder und ein Job für den Rest. Das widerspricht sie. Das widerspricht sie nicht. Und die gläserne Decke ist hier auch durchlässiger, auch in den Konzernen ist sie durchlässiger. Das hat nichts mit der Sexismus in einer Tech-Company ist fürchtig, wenn jetzt bin ich Mann und wenn ich Besucher bin, dann bist du sowieso nur am Rande sozusagen Zeuge. Aber das, glaube ich, geht dir schnell auf den Pulsschlag. Gleichzeitig, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Problem der Demokraten, gleichzeitig hast du Kinder. Und zwar nicht nur sie als Mutter und er kommt ab und zu mal am Wochenende vorbei, sondern schon gemeinsam. Aber es gibt natürlich Hausangestellte. Und jetzt bist du bei den Immigranten und jetzt bist du bei der Frage, warum eigentlich haben die Demokraten seit mehr als 20 Jahren die Einwanderung nicht effektiver gelöst? Nicht zynisch, sondern ich guck mich um in meiner eigenen Blase. Alle haben sie, egal ob Männer oder Frauen, egal ob schwul, egal ob hetero, alle Familien haben mindestens eine Bedienstete und die arbeitet natürlich maximal zum Mindestlohn und die ist in der Regel diese Kraft, also nicht geschlechtlich, sondern es kann der Chauffeur sein, es kann das Kindermädchen sein, die Chauffeurin, der Kindermann, die kann man sich leisten, weil sie billig sind.
Von welcher Schicht redest du jetzt, Jürgen? Also
ich rede vom urbanen der urbane Mittelstand.
Das heißt, jeder Akademiker, aber du hast keine.
Nein, weil ich ein bevölkerungspolitischer Versager bin, weil ich gar keine Kinder habe. Aber hätte ich, dann wäre es wahrscheinlich plural, hätten wir welche, egal ob noch verheiratet oder getrennt, hätte ich Kinder gehabt, dann hätte ich mir das leisten können. Und du dir auch.
Das glaube ich bei meiner Biografie, 21 Jahre tat's weniger, aber das ist eine andere Geschichte. Seit Jahren ist ja von einer brutalen Spaltung der amerikanischen Gesellschaft die Rede. Und in unserem Gespräch wird das ja auch immer wieder deutlich. Es ist ja klar, dass die Schicht, von der du eben geredet hast, eine kleine Schicht ist und keineswegs die Mehrheit.
Genau.
Das ist ja auch ein Teil der Spaltung, die geht ja auf unterschiedlichen Ebenen, zeigt die sich ja. Was würdest du denn sagen, ist die Regierung Trumps ein Ergebnis der Spaltung der US-Gesellschaft oder eine Ursache für die Spaltung?
Die Regierung Trump ist nach meiner Wahrnehmung tatsächlich eine Folge der Spaltung und gleichzeitig vergrößert sie diese Spaltung. Jetzt indem diese Burschen alle an der Macht.
Also das ist das Ziel, indem man teile und herrsche, treibt die Leute auseinander, verhindert Solidarität untereinander.
Das ist auch der Grund, weshalb er auf die Universitäten einhakt. Ich meine, das ist ja, weißt du, du hast den Vizepräsidenten, der von seiner intellektuellen Brillanz, sorry to say, wie ein Goebbels, scharf denkend und scharfzüngig und to the point argumentiert, der selber Absolvent ist. Ist eben jener Hochschulen, die sie jetzt gerade versuchen, mit dem Hackebeilchen, mit dem Küchenmixer zu zerlegen. Ein Blutbad, ein akademisches Blutbad ohne Ende. Und es ist schlussendlich, blödes Wort, alle benutzen es, keiner weiß es richtig zu werten, aber wir sind auch und nicht zuletzt in einem Kulturkampf. Und da gibt es nur Verlierer. Und das ist an den Unis, siehst du es fatal. Es gibt genügend Professoren, es sind nicht nur Männer und es gibt genügend im Lehrkörper, die sagen, wir dürfen nicht mehr offen lehren, was wir glauben oder wir können nicht mehr diskutieren.
Ich habe dir ja am Anfang eine Frage gestellt und wir sind gar nicht dazu gekommen, dass ich die Antwort eingefordert habe. Bei allem, was du erzählst, Willst du jetzt flüchten aus den USA?
Also vielleicht war die ein oder andere Antwort auf deine Fragen zu knapp oder zu wenig überlegt. Aber die Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich bin hilflos, klingt unangemessen. Ich möchte hier bleiben. Ich bin noch nicht fertig. Mit der Stadt nicht, mit dem Land auch nicht. Auch nach mehr als 17 Jahren nicht. Das 18. geht jetzt ja dann in den nächsten Monaten zu Ende. Aber ich weiß nicht, wie lange immer noch ich noch hier bleiben kann.
Also, wenn du zurückkommst, du weißt ja, wo du mich findest. Danke, Jürgen. Und noch einen schönen Tag für dich.
Danke.
Mach's gut.
Ebenso. Tschüss. Ebenso. Tschüss, ade.
Meist geht es um Männer, wenn ihr Nachrichten und Geschichten hört und seht. Doch nicht hier bei mir.
Hallo Bascha, ich habe dir heute was aus England zu berichten. Hör mal, was da bis Mitte Juni noch Realität war.
Last year, a BBC investigation found that an unprecedented number of women were being investigated by police on suspicion of illegally ending a pregnancy.
Da hatte die Polizei tatsächlich das Recht, Wohnungen, Handys und sogar Menstruationstracker-Apps von Frauen zu durchsuchen, wenn ein Verdacht auf eine illegale Abtreibung bestand. Zugrunde lag ein fast 150 Jahre altes Gesetz, das lebenslange Haftstrafen zur Folge haben konnte. Auch Frauen, die eine Fehl- oder Totgeburt hatten oder einen Schwangerschaftsabbruch haben mussten, wurden festgenommen oder standen unter Verdacht, oft mitten in der schwersten Zeit ihres Lebens. Es gab viel scharfe Kritik, unter anderem vom Royal College of Obstetricians and Gynecologists, die dieses Vorgehen als schockierend bezeichneten, und natürlich von betroffenen Müttern, die traumatisiert wurden. Aber jetzt gibt es endlich eine große positive Wendung.
On the 17th of June, MPs finally voted to amend the law, decriminalizing women seeking the procedure.
Am 17. Juni 2025 hat das britische Parlament mit großer Mehrheit beschlossen, Abtreibungen in England und Wales künftig zu entkriminalisieren. Frauen müssen nicht mehr befürchten, wegen eines Schwangerschaftsabbruchs oder vorzeitigen Ende einer Schwangerschaft strafrechtlich verfolgt zu werden. Auch nicht, wenn diese Situation außerhalb der bisherigen gesetzlichen Grenzen wie der 24-Wochen-Frist erfolgt. Ist das nicht krass? Das ist die bedeutendste Reform des Abtreibungsrechts in England und Wales seit fast 60 Jahren. Ein klarer Schritt weg von veralteten viktorianischen Gesetzen hin zu mehr Mitgefühl und Selbstbestimmung. Aber das medizinische Personal und Leute, die Frauen illegal unterstützen, bleiben weiterhin strafrechtlich verantwortlich.
Hey Mareike, danke für diese wirklich gute Nachricht aus Großbritannien. Mareike Gräpel gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Na Silke, worüber regst du dich heute auf? Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun ich im Grrrr-Zustand. Laut einer Umfrage, die 2024 das damalige Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführt hat, sind 75% der Deutschen dafür, Schwangerschaftsabbrüche aus dem Strafgesetzbuch herauszunehmen. Unter ÄrztInnen, die 2025 auf dem Deutschen Ärztetag befragt wurden, sind 90% dafür, Abbrüche bis zur 12. Schwangerschaftswoche außerhalb des Strafrechts zu handhaben. Es lässt sich also sagen, gut 3/4 der Bevölkerung sind dagegen, dass ein Schwangerschaftsabbruch als Straftat gilt und wollen eine Regelung, die Frauen nicht kriminalisiert. Das sind 3 von 4 Personen. 3 von 4, 75 von 100. Das könnte man als Mehrheit werten, als eindeutig, als dominant, überragend, als das Gros. Und doch ist es diese eine Person von Vieren, diese 25% der Gesamtbevölkerung, die mit ihrer Haltung nicht nur allen Fortschritt, alle Anpassung an die Moderne blockieren, sondern es sind auch die, die dafür sorgen, dass das Thema immer wieder nutzt, um Menschen, vor allem Frauen, ins Aus zu bringen. Für die Abschaffung des Paragraphen 218 zu sein, bedeutet nicht für Abtreibung zu sein, jedoch für die Möglichkeit dazu. Und doch wird getan, als sei der Teufel in Frauengestalt erschienen, wenn eine prominente oder relevante Frau sich für die Abschaffung des Paragraphen 218 ausspricht. Egal wie nüchtern, wie sachlich die Haltung begründet wird, ist eine Frau nicht gegen Abtreibung, so wird suggeriert, ist sie für das Töten von Kindern. Insgesamt ist sie für das Elend der Welt, Holocaust, Überschwemmung, Kindesmissbrauch. Egal, alles wird dieser Frau als willkommen unterstellt. Die Hexenverfolgung geht in eine neue Runde. Es wird sich aufgeregt, als hänge das Überleben des Abendlandes davon ab oder zumindest das eigene Leben. Dabei lässt sich durch rund 100.000 Babys im Jahr weder das Schrumpfen der deutschen Bevölkerung aufhalten, noch ist es für das eigene Dasein relevant, wenn eine andere Frau abtreibt. Wenn meine Nachbarin abtreibt, hat das keinen Einfluss auf mein Leben. Es ist für mein Leben total egal. Es geht mich auch nichts an. Doch was immer ansteht, das im Ansatz die Ordnung von der Herrschaft des Mannes ins Wanken bringen könnte, ziehen die Konservativen das Abtreibungsthema aus dem Köcher. Dabei geht es nicht um die Sache. Es geht darum, eine jede Debatte in eine Sackgasse zu führen. In eine Sackgasse des emotionalen Geschreis, in der mit ausgestrecktem Finger auf all die vermeintlichen KindermörderInnen gezeigt wird. Die Rechtswissenschaftlerin Professor Dr. Frauke Brosius-Gersdorf vertritt mit ihrer Haltung zum Paragraphen 218 eine Haltung, wie sie zwei Drittel der Deutschen vertritt. Aber die Zuspitzung auf die Perspektive, sie als aussätzige, vom Teufel gerittene Kindermörderin darzustellen, reicht aus, sie aus ihrer beruflichen Reputationslaufbahn zu katapultieren und sie für das Amt einer Bundesverfassungsrichterin unmöglich zu machen. Es wird in der Historienbeklatschung immer wieder darauf hingewiesen, dass die BürgerInnen der DDR ihren Staat mit den Worten zum Kippen brachten, wir sind das Volk. Der Mehrheitsgedanke ist eine andere Variante, Verhältnisse klar zu machen. Vielleicht ist es nach aller Geduld an der Zeit, mit dem Finger auf diejenigen zu zeigen, die sich anmaßen, mit ihrem Gift die Mehrheitsgesellschaft zu zersetzen und zu sagen, Minderheit, du hältst die Klappe.
Danke, liebe Silke. Und kommt jetzt noch was? Na klar, die gute Nachricht. Denn gute Nachrichten gibt es ja auch. Und die sind wichtig, denn sie geben Hoffnung. So wie diese Geschichte. Man kann von der UNO und ihren Resolutionen ja halten, was man will. Aber sie sind immerhin ein Statement und lenken damit auch immer die Aufmerksamkeit auf ein Thema. Jetzt haben sich die Vereinten Nationen endlich mal wieder mit Afghanistan beschäftigt und mit der furchtbaren Lage der afghanischen Frauen. Herausgekommen ist eine Resolution. Vor fast 4 Jahren haben die Taliban erneut die Macht in Afghanistan übernommen. Sie unterdrücken Frauen gewalttätig und systematisch auf allen Ebenen. Deshalb fordert die UNO in der Resolution die Taliban auf, die repressive Politik gegenüber Frauen zu beenden, ihnen die Wege zur Gesundheitsversorgung, zu Bildung und Arbeit nicht weiter zu verstellen. Und wisst ihr, was interessant ist, aber leider auch irgendwie zynisch? Die UN-Generalversammlung hat die Resolution mit 116 Ja-Stimmen angenommen. 12 Länder haben sich enthalten, zum Beispiel der Iran, von dem man echt Schlimmeres erwartet hätte. Doch 2 Länder wollen offenbar gut Freund bleiben mit den Taliban und haben gegen die Resolution gestimmt. Israel und die USA. Passt doch zu unseren frauenfeindlichen US-Horrorgeschichten, die wir vorhin gehört haben, oder? So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch ich will euch noch einen Satz von einer der bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart mitgeben, von Maria Lasnik mit ihrem großartigen Humor. Die Österreicherin hat gesagt, man wird ja nur deshalb alt und stirbt, weil es einem zu blöd wird, dies aufzuhalten. Durch jung erhaltene Gymnastik, Schonkost und was es da sonst noch gibt. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger, Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.